Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Unser Podcast Düsseldorfer Wirtschaft ist eine Produktion der Unternehmerschaft Düsseldorf. Die Unternehmerschaft ist die größte freiwillige Arbeitgeber-Community in unserer Wirtschaftsregion Düsseldorf und Umgebung. Wir sind Sprachrohr und Interessengemeinschaft der Betriebe in der Stadt und in der Region. Und wir sind als Arbeitgeberverbände mit einem Start-up-Spirit seit über 100 Jahren vor Ort. Bei uns erhält man Antworten auf Fragen, die man ansonsten niemandem stellen kann. Hier bekommt man Unterstützung, die außerhalb nicht zu haben ist. Wir beraten und begleiten Unternehmen, schaffen Austauschplattformen und sind eine Bühne für mehr Öffentlichkeit für unsere Mitglieder. Aktive Mitglieder wissen all das für sich zu nutzen. Mehr über uns und unsere Arbeit unter unternehmerschaft.de. Und jetzt geht es los mit unserem tagesaktuellen Podcast Düsseldorfer Wirtschaft, die Stimme der Wirtschaft in unserer Stadt.
Hier ist die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Jede Woche gibt es eine geballte Ladung an Nachrichten und Terminen aus der Düsseldorfer Wirtschaft, Interviews mit Expertinnen und Experten und vielen weiteren Informationen, die Sie nicht verpassen sollten. Wir sind Ihr Moderatorenteam, Lisa Marie Fitzner und Christoph Sochert.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Christoph Sochert und
Lisa Marie Fitzner.
Begrüßen Sie zur Folge 69 unseres Podcasts Düsseldorfer Wirtschaft. Wie immer mit Expertenstimmen, Wirtschaftsnachrichten aus der Stadt und den Termintipps von Lisa Marie für die kommende Woche.
Ja, und im Expertengespräch hören wir heute ein Interview mit Professor Dr. Michael Hüter und Uwe Schulz vom WDR. Michael Hüter ist übrigens der Direktor vom IW Köln und die beiden sprechen über die vier großen Veränderungen, die die Unternehmen in Bedrängnis bringen können. Und wir hören dazu eine Aufzeichnung vom Düsseldorfer Arbeitgebertag 2021, der jetzt am vergangenen Dienstag hier in unserer Stadt stattfand.
Genau, und das ist auch genau unser erstes Thema heute im Podcast, der Düsseldorfer Arbeitgebertag 2021. Eröffnet wurde er am Dienstag von unserer Chefin Jutta Zülow und sie bezog Stellung unter anderem zum Thema Praktikaplätze, die wir ja dringend brauchen in Düsseldorf und den Klimapakt.
Genau, jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Jutta Zülow, unsere Vorstandsvorsitzende, machte den Anfang und mal kurz gesagt, das letzte Mal begrüßte sie ja in diesem Rahmen 2019 und klar, dass sie da ja erstmal zu Beginn auf die vergangenen Monate mit uns zurückgeblickt hat und nochmal verdeutlicht hat, was sich wirklich alles verändert hat. Und dann ging sie auch nochmal kurz auf den Klimawandel ein, der ja gerade alle beschäftigt und wie wir wissen, absolut auch ein wichtiges Thema in aller Munde und jeder versucht, da ja auch etwas Gutes zu tun. Und Düsseldorf ist Teil des Klimapaktes und möchte also eine nachhaltige Stadt werden. Und dafür tun auch die Unternehmen, die in Düsseldorf jetzt angesiedelt sind, wirklich schon alles. Und schon allein deswegen, um das Versprechen quasi der Politik, um es mal in ihren Worten zu sagen, halten zu können und realisieren zu können, gab es nochmal so einen kleinen Appell, da auch wirklich dran zu schrauben, um die Landeshauptstadt da ganz weit mit nach vorne zu bringen.
Genau, und da muss auch noch ein bisschen, wie sagt man, Fleisch an den Knochen. Da bin ich sehr gespannt, was wir da in den nächsten Wochen, Monaten gemeinsam mit der Stadt auch auf die Beine stellen können.
Genau, und dann gab es auch noch, wir bleiben so ein bisschen bei der Thema Zukunft, auch das Stichwort Praktikum. Denn die letzten Monate haben ja zwar den persönlichen Austausch zwischen jetzt Schule und Wirtschaft erschwert, doch nichtsdestotrotz, und das war so ihr Appell, können wieder junge Menschen in die Unternehmen gehen, um Praktika zu absolvieren, um authentische Einblicke zu bekommen und. Natürlich auch das Thema Fachkräftemangel war zudem auch genannt. Und mit diesem Appell, junge Menschen, die sich impfen lassen können, natürlich auch ganz wichtig, ab 12 Jahren unbedingt wieder ins Unternehmen zu holen. Mit diesem Appell hat sie dann auch abgegeben an unseren Keynote-Speaker.
Genau, und das war Professor Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, der zunächst in einer Keynote und dann im Gespräch mit Uwe Schulz vom WDR über die vier Bedrohungen für Unternehmen gesprochen hat, 4 Bedrohungen in der Zukunft. Und welche das sind, das verraten wir jetzt noch nicht, sondern das gibt's gleich im Expertengespräch. Ja, und Lisa, und dann gab's natürlich noch den Rheinischen Innovationspreis, der gehört ja mittlerweile zu jedem Arbeitgebertag.
Genau, absolut. Ein Herzensthema, möchte ich an dieser Stelle sagen.
Von dir?
Von mir, ja. Und auch von unserer Jury, denn die ist ja auch immer mit dabei und hat im Jahr 2020 In Charge gekürt zum Rheinischen Innovationspreisträger, der nachgeholt in diesem Jahr prämiert wurde. Und da geht es um smarte Innenstadtlogistik. Und bei In Charge setzt quasi die Jury nicht auf Digitalisierung und technische Trends, sondern auf jahrelange Erfahrungen, unternehmerisches Handwerk und auch auf eine recht simple Idee, um die eigene Stadt nachhaltig voranzutreiben. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist keine heiße Luft, sondern wirklich Realität und wirklich gut für die Wirtschaft, aber auch für das Klima hier in unserer Stadt. Also eine super Idee. Heiße Luft habe ich gerade gesagt, weil ich gerade so inspiriert war von so einem Podcast, wo jemand wieder nur heiße Luft verkaufte. Und deswegen wollte ich das unbedingt nochmal loswerden. Genau. Und da hatten wir noch einen zweiten Preis.
Genau. 2020 war ja so ein Jahr der Besonderheiten. Das heißt, wir haben noch einen Preisträger ausgewählt und jetzt prämiert. Und zwar haben wir den Sonderpreis für herausragendes ehrenamtliches Engagement vergeben. Und gewonnen hat den Preis ein Solinger Verein namens Between the Lines für seine gleichnamige App. Und die App bietet Hilfestellung für junge Menschen, die sich in schwierigen Problemsituationen befinden und darüber eigentlich überhaupt gar nicht sprechen möchten, aber auch nicht sprechen können zum Teil, weil der familiäre Rückhalt beispielsweise fehlt. Und die App ermöglicht mit wenigen Klicks an Informationen und Kontaktdaten von Beratungsstellen zu kommen. Und das natürlich alles ganz anonym und ohne zu sprechen.
Wenn der familiäre Rückhalt fehlt, aber auch wenn er da ist, ist es oft für junge Leute schwierig, über solche Themen zu sprechen, die dann auch teilweise in Katastrophen führen. Und deswegen ist es natürlich eine gute App zu haben, eine solche App zu haben, wo man nicht unbedingt jetzt mit Leuten, gibt's ja auch Telefonseelsorge und so, telefonieren muss, sondern einfach nur das, was sie sowieso immer machen, am Handy einfach gucken und Begrifflichkeiten finden und so weiter. Unser Gast war der Founder von Between Lines und eine ganz tolle junge Frau, die das, glaube ich, programmiert hat.
Ja, genau. Das war ein schönes Duo, um zu sehen, einmal ein Pädagoge, wie er selbst sagte, überhaupt keine Ahnung hat von Apps, und eine junge Frau, die als erste ihr Studium an der Code Hochschule, ich weiß nicht mehr genau, wie sie genau hieß, die Uni, als erste Frau dort ihr Studium abgeschlossen hat. Und die beiden haben sich zusammengetan und echt was Schönes ins Leben gerufen.
Genau, das war ein sehr rührender Abschluss auch von unserem Arbeitgebertag, sehr berührend, und alle, für alle war das auch ein toller Abschluss von diesem Tag.
Und jetzt gibt es die Nachrichten aus den Unternehmen und der Region.
Das Düsseldorfer Unternehmen Ericsson forscht und entwickelt schon seit vielen, vielen Jahren im Bereich 5G. Darüber haben wir schon oft hier an dieser Stelle gesprochen, zum Beispiel über die 5G-gesteuerte Autofabrik in oder bei Aachen. Nun hat Ericsson hier mit Sitz in unserer Stadt weitere neue Funktionen für 5G erfolgreich getestet, und da geht es unter anderem ums Gaming, um genauer gesagt um zeitkritische Anwendungen beim Cloud Gaming. Dazu gibt es mehr bei uns im Netz. Im Rahmen der Europäischen Nachhaltigkeitswoche hat die Tekan hier in Düsseldorf eine eigene interne Nachhaltigkeitswoche für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Beine gestellt. Jeder Tag stand dabei unter einem bestimmten Motto. Und es ging am Ende des Tages darum, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit innerhalb des Unternehmens weiter zu schärfen. Auch dazu mehr bei uns im Netz. Finale für die Steuer. Noch bis zum 2. November haben wir Zeit für unsere Steuererklärung. Und die könnte in diesem Jahr etwas komplizierter werden als üblich. Zum Beispiel, wenn wir an Kurzarbeit oder auch an das Homeoffice denken. Wir erklären bei uns die wichtigsten Punkte. Es ist schon lange kein Geheimnis mehr. Gezielte Weiterbildung ist wichtig für die Entwicklung der Unternehmen, aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt eine neue Arbeitgeberinitiative, die heißt Teilqualifizierung. Und dazu gibt es neue Tools und neue Förderangebote und kostengünstige Impulse. Welche das sind, das erfahren Sie am 25. November bei der dritten Online-Informationsveranstaltung für Unternehmen, die da heißt Fachkräfte binden und gewinnen durch geförderte Weiterbildung. Unsere Nachrichten aus der Düsseldorfer Wirtschaft gibt es nicht nur hier im Podcast, sondern auch zum Nach- und Weiterlesen im Netz unter www.unternehmerschaft.de. Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
Mein Termintipp für die kommende Woche betrifft jetzt den folgenden Donnerstag, denn am 4. November geht es bei uns um 11 Uhr um neue Trends in der Personalentwicklung. Und wir sprechen mit Dr. Sandra Wagner von Marga Business Simulations über Gamification, Microgames, Interactive Storytelling, Business Simulations und benennen auch Erfolgsfaktoren, wie Unternehmen Gamification für sich gut nutzen können. Und dann geht's weiter mit dem 10. November. Da freuen wir uns auf Dr. Carsten Spierer. Er ist Direktor Business and Management Consulting bei der CGI Deutschland und sein Online-Impulsvortrag lautet Wettbewerbsfähigkeit steigern durch strategische Geschäftsprozesse. Und die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in der Industrie, im Handel und im Bereich der Dienstleistung beschleunigt und natürlich gleichzeitig die Anfälligkeit von globalen Lieferketten zum Vorschein gebracht. Und damit erlebt die Wirtschaft einen noch nie dagewesenen Umbruch. Und umso wichtiger ist es jetzt, die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Und in unserem Impulsvortrag für Entscheiderinnen und Entscheider zeigt Dr. Spierer, wie dies gelingen kann. Ja, und strategische Geschäftsprozesse strukturieren bekanntlich ja die Ressourcen aus Kunden- und Top-Management-Sicht und steigern den kundenspezifischen Output. Und damit unterstützt das strategische Geschäftsprozessmanagement Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Wettbewerbsstrategie. Also zwei spannende Veranstaltungen in der kommenden Woche und darüber hinaus, wozu wir Sie sehr gerne einladen möchten und anmelden. Für beide Veranstaltungen können Sie sich per Mail ganz einfach an service@unternehmerschaft.de uns schreiben.
Ja, genau. Danke, liebe Lisa, für deine Termintipps für die kommende Woche. Hört sich sehr, sehr spannend an und Sie sind auch herzlich eingeladen, dabei zu sein. Wenn Sie Termintipps für uns haben, dann können Sie uns diese gerne schreiben, auch an service@unternehmerschaft.de. Und Lisa, damit kommen wir schon langsam zum Ende.
Das war es auch schon fast wieder von uns, das stimmt. Und zwar zumindest mit dem ersten Teil jetzt unserer heutigen Folge, denn der zweite Teil besteht wie immer aus unserem Expertengespräch. Und vorhin habe ich es schon angekündigt, wir hören heute in das Interview mit Professor Dr. Michael Hüter und Uwe Schulz vom WDR rein. Die beiden sprechen über die vier großen Veränderungen, gerade auch schon kurz angeteasert worden, die Unternehmen in Bedrängnis bringen können. Und wir hören dazu jetzt die Aufzeichnung vom Düsseldorfer Arbeitgebertag 2021, über den wir zu Beginn bereits gesprochen haben. Und Professor Dr. Michael Hüter vom IW Köln hält dazu die Keynote.
Bevor wir aber in dieses Gespräch einsteigen, sagen wir schon mal auf Wiederhören. Das war die Düsseldorfer Wirtschaft für diese Woche. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann sagen Sie es bitte weiter in Ihren beruflichen und persönlichen Netzwerken. Hinterlassen Sie uns einen Like, empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dann sagen Sie es uns, schreiben Sie uns, rufen Sie uns an. Wir sind immer für Sie da.
Genau, und Sie finden uns wie immer in Ihrer Podcast-App und natürlich auch auf www.unternehmerschaft.de. Wir sind Ihre Stimme der Düsseldorfer Wirtschaft hier. Und wenn Sie Themen und Ideen für unsere Sendung haben, selbst mal gerne dabei sein möchten, schreiben Sie uns einfach eine Mail an podcast@unternehmerschaft.de. Wir lesen und beantworten wirklich alles.
In diesem Sinne, kommen Sie gut durch diesen Freitag, kommen Sie gut ins baldige Wochenende und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am kommenden Freitag an dieser Stelle.
Und nicht vergessen, Dann geht es jetzt wirklich weiter mit dem Expertentalk. Die Nacht von Samstag auf Sonntag ist eine Stunde länger. Vielleicht haben Sie sich schon notiert. Am Sonntag, den 31. Oktober um 3 Uhr, werden die Uhren eine Stunde zurückgedreht. Und die Umstellung auf die Winterzeit wirkt sich auch auf den Fahrplan der Rheinbahn aus. Mehr dazu finden Sie aber bei uns im Netz. Also bleiben Sie gerne hier und kommen Sie wieder und bleiben Sie gesund. Freuen Sie sich jetzt auch auf den Expertentalk.
Herr Hüther, wollen wir gleich weitermachen? Jetzt im Sitzen nach diesem Ritt quer durch die Megatrends und Metaentwicklung. Herzliche Einladung. Auch an Sie, sich intensiv einzubringen. Ich habe den Eindruck, viele stehen jetzt vor dem Konflikt, sich zu entscheiden. Hat das, was Herr Hüther beschrieben ist, komplexe Qualität oder ist es einfach nur kompliziert? Daran hängt eine entscheidende Frage für Sie. Wenn es nur kompliziert ist, dann lässt es sich für Sie vielleicht innerhalb der nächsten 20 Minuten noch besser durchdringen und Sie könnten für sich Handlungsempfehlungen ableiten. Ist es sehr komplex, und das ist, glaube ich, im Moment der allgemeine Befund, dann wird es auch noch eine Weile dauern, dafür passende Lösungen zu finden. Und das wird ja gerade im unternehmerischen Handeln oft verwechselt. Ist eine Sache nur kompliziert oder ist sie komplex? Und mein Eindruck war, auch wenn ich so auf meinen Energiehaushalt achte, nach diesem famosen analytischen Input, so komplex, wie wir im Moment die Gemengelage und auch die Herausforderungen von Ihnen beschrieben finden, hat es, glaube ich, von den Lebenden hier im Saal noch niemand vor Augen gehabt, oder?
Naja, ich denke, wer in der unternehmerischen Verantwortung ist, weiß ja, was auf ihn an vielen Stellen zukommt. Ich glaube, was nochmal sehr deutlich geworden ist, und das ist uns auch in der Studie, dass wir uns vorgenommen haben, die gegenseitigen Beziehungen, die wechselseitigen Abhängigkeiten dieser Trends, und dass wir mit zwei Trends einfach keine Revisionsmöglichkeit haben. Wenn man sich das einmal klar gemacht hat, heißt, wir müssen an beiden arbeiten. Politik kapriziert sich aber nur auf das eine. Das hat schon mal ausgeblendet, das andere. Weil das ist ja unangenehm, Leuten zu sagen, ey, eine Stunde mehr in der Woche. Ne? Aber ich würde sagen, kann sagen, du lebst auch 2 Jahre länger. Ne? Das machen die Schweden uns ja vor. Oder 2 Wochen, 2 Stunden mehr in der Woche und du lebst sogar 2 Jahre oder 3 Jahre länger. Ne? Siehe Schweiz. Klar, ist jetzt ein bisschen simpel argumentiert, aber genau das Gegenargument kam ja, als wir das vorgeschlagen haben. Arbeiten alle schon so viel und dann sind wir doch gerade, schaffen wir nicht mehr und so. Dann haben wir gesagt, ja komisch, die in Schweiz und Schweden, die leben so, haben noch eine höhere Lebenserwartung, so bei Männer und Frauen. Also da mal eine Story draus zu machen, statt das auszublenden, das ist einfach völlig unredlich. Und das ist deshalb so unredlich, weil es ja zusammengeht. Wir brauchen ja die Fachkräfte, um die findigen Anpassungen in der Produktion auch herzustellen. Und die finden ja in Deutschland, das wissen Sie alle besser als ich, nicht nur dadurch statt, dass Menschen studieren, sondern dass wir in der dualen Berufsausbildung ganz tolle Übergangs- und dynamisch auch Kompetenzen vermitteln, die die ganze Bandbreite dessen abbilden, was wir auch brauchen im Unternehmen. Und alles zusammen bringt dann das neue Produkt, bringt die neue Dienstleistung, bringt die neue Organisation und die neue Ansprache des Kunden. Und das, glaube ich, das kann man ja noch relativ schnell klar machen. Die anderen Dinge, wenn man das abschichtet, auch nicht unplausibel. Nicht? Wenn ich Digitalisierung mir vorstelle als eine Steuerung im Unternehmen, ich habe die ganzen Maschinen nebeneinander und steuere die digital so, dass sie die Energie wirklich nur ziehen, wenn sie brauchen, dann sind die zwar, wenn sie drauf gucken, denken sie, alle Maschinen sind in Betrieb, aber nicht alle ziehen gleichmäßig Energie. Das setzt aber voraus, dass ich diese digitale Steuerungsmöglichkeit habe, dass ich auch ein gutes 5G-Netz habe, dass ich Breitband, dass alles das verfügbar, von dem wir immer so selbstverständlich reden und dass es irgendwo auch in Deutschland geben soll. Und nochmal, was am vielleicht für die meisten am weitesten weg ist, ist das Stichwort Globalisierung, weil es ja sowieso eher eine Bedrohung ist, es ist eine Fernbeeinflussung. Wir erleben das ja auch politisch. Ne? Interessant, dass ja beide politischen Extreme, links wie rechts, eigentlich Globalisierungskritiker sind. Die Linken kritisieren die Kapitalmarktglobalisierung. Da geht das Kapital um die Welt und entleibt sozusagen die Arbeitnehmer ihrer Rechte, was ja auch zu beobachten ist, aber wenn man es gut macht, halt auch nicht. Ja? Und die rechtsrandige Globalisierungskritik, das ist die sich auf die Demografie, auf die Wanderung bezieht, auf die Migration, auf die Einwanderung, die dann zustande kommt. So, und deswegen ist Globalisierung erstmal ein Thema der Mitte und der Freiheit. Freiheit und Verantwortung. Und das mitzudenken, mit Blick auf Globalisierung, im Sinne der Steuerung des CO2-Haushalts in einer weltweiten Betrachtung, der weltweiten Sicherheit, ist ja für uns elementar. Und das ist das, was, glaube ich, noch nie so pressierlich war, dass wir an 3 solchen Themen, 4 solchen Themen gleichermaßen arbeiten müssen. Und deswegen würde ich aber auch meinen Vorschlag, die Tage Politik muss anders organisiert werden. Wir können nicht mehr so Ministerien, das ist ja ganz schlimm in der letzten Legislatur gewesen, die haben da alle vor sich hingearbeitet. Jeder neben, keiner wollte, selbst wenn die aus derselben Parteifarbe geführt wurden, völlig, dann haben die mir gesagt, können Sie mal mit den Kollegen aus dem anderen Ministerium reden und sagen, die sind doch von euch, so gleiche Partei, also SPD oder CDU. Oder, ja, nee, aber trotzdem ist nicht so gut. Es war doch die Zusammenarbeit der Ministerien war noch nie so schlecht. Und deswegen war meine Idee, wir müssen eine Art Matrixstruktur, die wir aus Unternehmen ja kennen. Nicht? Wir müssen die Themen, demografische Alterung, Digitalisierung, Dekarbonisierung betrifft quasi alles. Das geht ja bis zur Bundeswehr. Alles, alle Fachministerien sind betroffen. Und wir müssen für diese Themen eine Matrixorganisation schaffen, dass entweder diese Steuerung im Kanzleramt liegt oder in entsprechenden Projektministerien, die das bei den anderen nachhalten. So macht das übrigens im Augenblick gerade in Umsetzung der Next Generation EU-Programme in Italien der Premierminister Draghi, indem er alle anderen Ministerien ständig auf die Pelle rückt. Was macht ihr gerade mit dem Geld?
Vielleicht hake ich da gleich nochmal nach, ob das ein Ja, bitteschön, wenn Sie klatschen möchten, gerne. Wenn das Plädoyer war für ein möglicherweise Klimaministerium, dann können wir das gleich nochmal klarstellen. Ich will nicht versäumen, Sie einzuladen, sich am Dialog zu beteiligen. Also vor allem, wenn Sie das Gefühl haben, der Schulz stellt aber komische Fragen, die interessieren mich gar nicht. Hüter wird schon gute Antworten finden, aber vielleicht haben Sie noch viel relevantere Fragen. Dann sind Mikrofone in Ihrer Nähe und wenn Sie uns ein Zeichen geben, sind Sie auch sofort in der Diskussion. Wir haben gerade schon einen Anklang gehört aus dem Gastbeitrag, der in der Süddeutschen von Ihnen erschienen ist, nämlich genau mit dieser Beschreibung, dass wir bislang ministerielle Arbeit und Regierungshandeln erlebt haben in Silos. Jeder wurschtelt so vor sich hin. Das gilt ja für Ressorts, in denen wir es auch nicht gedacht hätten, ausgeprägt auch im Auswärtigen zum Beispiel, als wir in der Afghanistan-Krise das jetzt mal erlebt haben, dass da kaum jemand miteinander gesprochen hat. Sie sagen, um mal einen Sprung mitten rein zu machen, letztlich sind wir alle vor die Frage gestellt, was machen wir denn jetzt mit all diesen Befunden? Und vor allem mit der Frage, die Sie gestellt haben, sind wir denn fit für diese Herausforderung? Sie sagen im Grunde, wie wäre es mit einer Anleihe bei Karl Schiller? Wie wäre es, wenn wir nochmal eine konzertierte Aktion starten? Können Sie sich einen Rahmen vorstellen, in dem sowas anders abläuft als schön, dass wir mal drüber gesprochen haben, einen Gesprächskreis im Kanzleramt am Lagerfeuer, am Ende gehen alle auseinander und sagen, das war wunderschön, auch wenn es komplett unverbindlich bleibt. Wie stellen Sie sich konzertierte Aktionen 2.0 vor?
Ja, Eltern im Raum werden sich vielleicht noch erinnern, haben es noch leibhaftig erlebt, als Karl Schiller die konzertierte Aktion aufgerufen hat, weil damals etwas ganz Neues anstand, Ende der 60er Jahre, nämlich eine makroökonomische Steuerung der Volkswirtschaft. Also Finanzpolitik sollte über die Schwankungen im Haushalt und die Schwankungen im Defizit sozusagen die jeweilige gesamtwirtschaftliche Dynamik glätten. Und dann hat das auch eine Frage, wie passt das zusammen zur Lohnpolitik, wie passt das zusammen zur Geldpolitik? Da war seine Idee, steht am Stabilität Wachstumsgesetz, wir machen eine konzertierte Aktion, die Akteure werden zusammengerufen. So, meine Überlegung war, was wir jetzt tun müssen, diesen Strukturwandel zur Klimaneutralität in seinen Abhängigkeiten, ist erstens komplex, das haben Sie mit Ihrer ersten Frage nochmal beleuchtet und mit der Antwort darauf, aber er ist ja auch dynamisch. Das heißt, wir entscheiden heute etwas, aber möglicherweise müssen wir in 3 Jahren auch nochmal anders rangehen, weil Prozesse sich anders gezeigt haben oder Umweltsenken andere Bedeutung haben oder die Prognose negativer Emissionen eine andere Bedeutung hat. Das heißt, der ganze Prozess hin zur Klimaneutralität ist ja dynamisch. Das, was unsere Anpassungen auslösen, können wir im Augenblick nur in Modellen beschreiben. In der Realität wird es möglicherweise anders sein. Und dann war meine Überlegung, wir brauchen etwas, was diese Erfahrung einbringt in die Politik, indem wir als wirklich dauernden, ich will nicht sagen Gesprächskreis, aber eine dauernde konzertierte Aktion, die dich halt nicht einmal trifft. Also die Phänomene der Merkel-Ära sind ja, man trifft sich einmal, da wird irgendwie die Bildungsrepublik Deutschland aufgerufen, 2008 oder 2009 war das, glaube ich, dann ist vorbei und dann interessiert das auch keinen mehr. So, dann wird mal eine unter Einbindung von katholischen, evangelischen Bischöfen eine Energieethikkommission gegründet. Da wird dann der Ausstieg von irgendwas beschlossen, damals Atom, und dann sind die auch wieder weg. Aber im Grunde zeigt sich doch, dass den Atomausstieg hätte man zusammen diskutieren müssen mit dem Kohleausstieg. So, wenn ich das machen will, das kann ich auch nicht vom Parlament verlangen. Das Parlament muss die Dinge ja umsetzen, muss ja parlamentarische Mehrheiten organisiert. Aber die Frage, ob man die Themen überhaupt zusammenbringt, das war die Überlegung, wenn man schon allein ist, einen dauerhaften Gesprächskreis, einen fest institutionalisierten Gesprächskreis, einer, der auch dessen Dinge auch nachhaltig transparent gemacht werden, was er vorschlägt, um genau diese Dynamik abzubilden. Sonst wäre meine Überzeugung, werden wir da nicht erfolgreich sein. Denn es ist nicht damit getan, dass jetzt mal irgendwo einer was beschließt und wird das gemacht, sondern die Dinge ändern sich einfach. Das zeigt ja, brauchen sich nur über die Jahre den Bericht des Weltklimarates anzuschauen. Dann haben die andere Ergebnisse über die Prognosen, wie stark beispielsweise der Meeresspiegel ansteigen wird. Das ist ja auch plausibel, weil das sind ja alles ständig Systeme, die sich verändern und wir können nicht alle Änderungen simulieren. Also müssen wir damit umgehen und wir wissen auch nicht, welche Innovationen wir leisten. Also wir haben ja auch vor 15 Jahren nicht gewusst, was wir jetzt alles haben. Das Gleiche gilt aber auch in diesen Anpassungsprozessen. Unternehmen sind findig, sie machen viele Dinge und auf einmal wird es vielleicht doch leichter. Und wir können es anders kalibrieren. Das ist die Idee, nicht als Ersatz des Parlaments, sondern als Vorruf der Politik, wenn man so will, wo das aufbereitet wird, wo man dann auch sagt, okay, da haben wir das Ziel eigentlich erreicht. Und dann auch eines zu tun, was im Konsolidierungspapier drinsteht, nämlich sektorübergreifend. Das finde ich einen wichtigen Impuls, der dort drinsteht, im Papier nicht mehr zu gucken, Wohnen, also Wohnen hat am Ende des Jahres nicht geliefert, Wohnen muss nachliefern. Mobilität geliefert, nicht geliefert, sondern gucken, was ist das gesamte Klimabudget über alle Sektoren hinweg und welcher Sektor kann wie organisieren. Und diese sektorübergreifende Betrachtung ist genau eine mehrjährig, die ich dann auch in solchen konzertierten Aktionen 2.0 abbilden würde.
Dankeschön dafür. Ganz kompakt nur, haben Sie gerade für ein Klimaschutzministerium plädiert oder nicht?
Nein, ich würde es, naja gut, also in dem Sinne, dass ich es nicht allein herausziehe, sondern ich sage, ich brauche für diese Trends demografische Alterung, Dekarbonisierung und Digitalisierung eigentlich eine Steuerung, die über alle Ministerien geht. Dann sind das, wir haben ja keins, also wir hatten da irgendwie Frau Beer, aber das war ja kein, also so, und jetzt brauchen wir halt mal richtig was. So, und das in der Matrix ist ja im Unternehmen auch. Sie müssen im Unternehmen ja entscheiden, wer an welchem Ende der Matrix, wer hat das Sagen? Also ich sag mal, die Business Streams oder die Regional Streams. Das ist ja immer der klassische Konflikt, den Sie haben. Und je nachdem nach Geschäftsmodell kann der Anker der Matrix bei den Regionen liegen oder der Anker der Matrix liegt bei den Geschäftsbereichen. So. Und hier muss man sagen, hier liegt der Anker der Matrix bei den Strukturwandelministerien. Also Digitalisierung, insofern Klima, ja, aber dann halt auch demografische Alterung, dass man im Grunde das auch überall bildet. Ich bilde ja demografische Alterung auch im Bildungsministerium ab. Ja, ich bilde sie auch im Forschungsministerium ab. Sie hat weitreichende Konsequenzen in der Arbeitswelt, im Wirtschaftsministerium und so weiter und so fort. Auch da wieder bis zur Bundeswehr gedacht, weil das ist letztlich auch eine demografische Frage.
Wir erleben gerade den Versuch, ein Narrativ zu etablieren, an dem wir uns alle neu aufrichten könnten für diese Legislatur. Und das heißt, wenn wir es schaffen, die Transformation in all den Herausforderungen, die Sie beschrieben haben, dann wird die Welt staunen und kaufen oder übernehmen, was wir geschaffen haben. Glauben Sie daran? Und wenn ja, auf welche Assets würde Deutschland sich dann verlassen können? Bleibt es bei Ingenieursleistung? Bleibt es bei dem, was Sie gerade auch beschrieben haben, als Bildungsstandort, als Forschungsstandort, Wissensstandort Deutschland? Oder was wäre denn die große Ressource, die Deutschland dann in die Welt exportieren könnte?
Ja, ich glaube, wir leben im Augenblick auch davon, dass manche noch nicht wahrgenommen haben, wie schlecht wir wirklich sind. Was die öffentliche Verwaltung und die Dienstleistungen in diesem Lande angehen, der öffentliche Sektor. Der Blick von außen ist immer noch nach dem Motto, wir fahren die Züge immer noch pünktlicher als im Rest der Welt. Das mag ja sein, wenn sie denn fahren. Aber so ist es ja nicht mehr. Wir haben eine Verwaltungsstruktur, die nicht funktioniert, die nicht mehr für diese Zeit angemessen ist. Nehmen Sie mal zwei Grundsätze. Artikel 30 des Grundgesetzes, die Verwaltungshoheit der Länder. In einer Zeit, in der man Dinge schnell machen muss, muss auch parallel schnell gehandelt werden. Das können die nicht, wollen die auch nicht. Die Frage ist, muss man nicht Leistungsverträge? Zweites Artikel 28.2 des Grundgesetzes. Die Verwaltungshoheit in der Kommunen, die kommunale Autonomie, die ja ein hohes Gut ist, weil ne, das ist erkämpft worden im frühen 19. Jahrhundert und das war im Grunde Teil der Steinhardenbergschen Reform. Alles richtig. Aber was ist denn Autonomie einer Kommune im digitalen Zeitalter? Also bei den Gesundheitsämtern haben wir es ja gesehen. Ja, also im Grunde, ich würde mal sagen, die Friedhofsordnung, die kann doch jede Kommune anders machen. Das hat relativ wenig Konsequenzen. Aber nehmen Sie mal Schulverwaltungsämter. wir machen den Digitalpakt Schule und ob das Geld wann irgendwie ankommt bei Ihrer Schule, ist auch völlig egal. Das geht nicht. Also auch dort Leistungsverträge, die Länder müssen ihre Kommunen anders ansteuern können. Ist ja auch eine Verfassung. Also wir müssen diesen Thema, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir unseren Verwaltungsaufbau anpassen, was wir lange sozusagen ignoriert haben, wir dachten, wir sind ja echt so super. Das erinnert mich so ein bisschen an den, an die preußischen Armeen, als Napoleon kam, ne? Die waren alle noch in der Wahrnehmung unter Friedrich dem Großen waren sie die erfolgreichste Armee, bestaufgestellte Armee im 18. Jahrhundert. Die drei schlesischen Kriege haben Preußen vergrößert und das Königreich Preußen zum Hauptplayer im deutschen, in Deutschland gemacht. Und dann haben die gedacht, auch wenn die Franzosen oder Napoleon kommen, das wird ja schon wieder so sein, das machen wir auch mal schlecht, mal ganz schnell. Und wie wir alle wissen, bei Jena und Auschwitz und überall war es ganz böse. Das hat dann länger gedauert, bis 1815 bei Waterloo, bis sie letztlich über Reformen sich neu aufgestellt haben. Und so ein bisschen laufen wir auch mit dem Image rum, als hätten wir noch einen Verwaltungszustand wie die Armeen sozusagen oder Friedrich dem Großen, aber wir kämpfen unter anderen Bedingungen.
Am Anfang stand die Frage, auf welche Ressource würden Sie am ehesten bauen? Wir haben jetzt beschrieben, wo wir sie möglicherweise nicht effizient einsetzen, aber was wäre denn Ihre Motivation, auf die Sie setzen und Ihre Qualifikation?
Also man muss dort ansetzen, wo wir einfach den großen Vorteil haben. Das ist der Industriedienstleistungsverbund. Wir haben mit 22% Industriewertschöpfung am Bruttoinlandsprodukt doppelt so hohen Industrieanteil als die Franzosen, die Briten und die Amerikaner. Und wir haben nochmal 9% Dienstleistungsanteil, den es nur gibt, weil die Industrie netto mehr bei den Dienstleistern nachwärts umgekehrt. Völlig anders. Da gibt es in Großbritannien überhaupt nicht diese Interaktion. Das heißt, wir haben einen Industriedienstleistungsverbund, der steht für ein Drittel der gesamtwirtschaftlichen Leistung. Dahinter steht ein Bildungs- und Innovationssystem, das in Netzwerken und Clustern aufgestellt ist, das für sich hoch erfolgreich ist. Und wenn ich mir anschaue, wie die Dinge funktionieren, dann funktionieren sie von dort her. Also es ist unsere unternehmerische Ressource in diesem Faden. Und denen müssen wir einfach jetzt nur die verlässlichen Rahmenbedingungen geben. Und zu verlässlichen Rahmenbedingungen gehören klare Preispfade beim CO2. Es gehören dazu verlässliche Rahmenbedingungen der Infrastruktur. Und dass wir uns auch committen und verpflichten, unsere Bildungseinrichtungen entsprechend weiterzuentwickeln. Also das ist letztlich die Ressource, aus der dieses Land seinen Erfolg gezogen hat, auch weiterziehen kann. Da bin ich relativ zuversichtlich. Aber wir müssen es nur sozusagen in der Summe auf die Straße bringen. Und daran hindert gelegentlich, deswegen habe ich das eben so ein bisschen sehr spitz auch beschrieben, der Zustand des öffentlichen Handelns.
Wenn Sie einverstanden sind, gehe ich noch 2, 3 Schlagworte durch, die uns begegnet sind. Eins davon war die Investitionsgesellschaft, vor der Herr Hüther nicht zurückschreckt. Eine Idee, kreativ mit der Schuldenbremse umzugehen. Darauf können wir gleich noch kommen. Die andere Frage, die Sie mitgestreift haben, ist ja im Grunde, was bringt es überhaupt, wenn Deutschland so gut performt und sich stemmt gegen den Klimawandel, wenn wir doch sehen, dass alles, was bislang beschlossen ist, nicht mal reichen würde, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen?
Ja, das geht. Fangen wir bei der ersten Frage an, weil das ja eine nationale Perspektive ist. Also ich habe ja schon vor 2,5 Jahren, hat ja manche etwas irritiert, auch darauf hingewiesen, dass wenn der Staatshaushalt, das war nun vor der Pandemie, im Rahmen der Schuldenbremse sich bewegt, Maastricht-Kriterien erfüllt sind und dann noch etwas anderes sich strukturell ergeben hat, was wir früher nie hatten, nämlich dass der Realzins niedriger ist als reale Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts. Dann ist ja eine Situation gegeben, in der ich, wenn ich öffentliche Kredite aufnehme, dass der Zins immer, die Zinszahlung immer geringer bleibt als das Einkommenswachstum. Also ich keine Überforderung künftiger Generationen habe. Wir hatten ja, der normale Fall war, dass der Realzins höher war als die reale Wachstumsrate. Und das hat sich gedreht. Und da sagen wir jetzt, wenn das so ist, dann habe ich auch andere Finanzierungsmöglichkeiten. Dann ist der öffentliche Kredit neu zu bewerten. Und vor dem Hintergrund zu fragen, welche Investitionsbedarfe haben wir denn? Dann kommt man halt zu einer Summe, die ist dann irgendwo, die war schon vor 2 Jahren in unserer Studie, die wir mit den Düsseldorfer Kollegen zusammen gemacht haben, bei knapp 460 Milliarden Euro auf 10 Jahre. Dann bist du irgendwo bei diesen 50, ein bisschen so. Und die Frage ist, wie finanziert man das? Ist es klug, das aus Steuern zu finanzieren? Dann müsste ich nämlich Steuern erhöhen, denn dazu reicht der Steuerhaushalt nicht. Wir haben aber mit 24% eine Steuerquote, die ist historisch hoch im wiedervereinigten Deutschland. Wir hatten die früher, der normale Schnitt ist so 22%.
Und wir haben ja die FDP, die das ohnehin bremsen wird, ja.
Die Steuer, genau, so. Also insofern, das geht ja auch nie auf, ne? Das heißt, wir haben ja auch schon einige festgestellt. So, jetzt kann ich fragen, was ist denn dann die Antwort? Da wir keine verfassungsändernde Mehrheit haben, müssen wir mit der Schuldenbremse umgehen. Und was, wenn Sie in den Text hineinschauen, steht da drin, die Schuldenbremse gilt für den Haushalt des Bundes und die Haushalte der Länder. Also wenn der Bund beispielsweise einen Asylfluchtfonds als Rücklage bildet, als Sondervermögen bleibt das Teil des Bundeshaushalts, ist drin. Wenn er einen Fonds gründet, den er mit eigener Rechtsperson ausstattet, GmbH oder wie auch immer, aber genauso letztlich geführt, und der hat eine Verschuldungskompetenz, zählen diese Kredite nicht zum öffentlichen Haushalt und sind nicht schuldenbremsenrelevant. Das ist der Weg, der die Schuldenbremse offen lässt für Investitionsgesellschaften. Und im Grunde machen wir das ja faktisch schon. Die Deutsche Bahn, denken Sie früher zu Helmut Schmidts seligen Zeiten, war die Bahn ein Staatsunternehmen, der ressortierte die auch im Haushalt. Das hatte immer der Bundesverkehrsminister in Bonn zu entscheiden, was die denn investieren. Die Bahnreform hat ja dazu geführt, dass es ein staatseigenes Unternehmen geworden ist, aber kein anderes Kapital mehr drin ist. Aber es ist als Aktiengesellschaft, trotzdem kann sich verschulden, hat ja auch Riesenschulden. Die zählen aber nicht im Sinne der Schuldenbremse dazu. Die Bundesautobahn GmbH, die wir jetzt gegründet haben, um die Infrastrukturnetze sozusagen bundesweit einheitlicher, besser und schneller zu entwickeln, kann das ebenfalls, wenn man das will. So, das ist ja jetzt auch dann transparent. Das sind ja auch keine Haushalte im Schatten. Das ist ja immer so ein Begriff, wo ich denke, naja, Schatten, welcher was verdecken. Also wenn wir so eine Aufgabe haben, dann müssen wir doch irgendwo auch in der Finanzierung gerecht werden. Wir hatten ja auch keine Scheu, 1990 den Fonds Deutsche Einheit aufzustellen, weil wir gesagt haben, das wollen wir irgendwie auch präsent machen, das muss auch transparent sein und das werden wir dann über die Jahre tun. Und irgendwann hat man das dann konsolidiert und ist im Gesamthaushalt auch aufgegangen und hat ja auch dem nicht entgegengestanden, nachdem die großen Anpassungsprozesse gemacht haben. Das ist der Vorschlag und ansonsten muss man halt sehen, im Haushalt selbst sind noch 4 Milliarden übrig. Also die jetzigen, wir haben 12 Milliarden etwa strukturelle Verschuldungskapazität. Da sind aber schon 8 bis 9 weitgehend schon definiert, sodass also da nicht mehr viel übrig bleibt. So, und dann muss man wissen, wie man damit umgeht.
Ich hätte zu gerne noch gefragt, ob nicht ein fünftes D deshalb dazugehört, denn die Kritik an solchen Gesellschaften zum Beispiel lautet, sie seien nicht demokratisch gut genug kontrolliert, aber die Zeit haben wir jetzt nicht mehr, können wir gerne mitnehmen in den informellen Teil. Ich würde es gerne zuspitzen, den zweiten Teil, den ich gerade nur gestreift habe. Wenn Frau Zülow sagt, lieber Oberbürgermeister, wir machen alle mit bei deinem Klimapakt, denn er ist unser Klimapakt, dann frage ich jetzt mal defätistisch, warum, wozu 600.000 Menschen gegen die Weltbevölkerung mit einem tollen Konzept. Wofür?
Ja, also sag mal, wenn wir das schaffen und wenn wir zeigen, dass das die Lebensqualität erhöht, dass es auch die Lebensbedingungen insgesamt, auch das wird ja, sagen wir mal, nicht auf Düsseldorf beschränkt, das nehmen wir mal, also die Bundesrepublik Deutschland das insgesamt schafft und Düsseldorf Vorreiter, ist klar. Aber dann entsteht ja eine Wahrnehmung, dass das Lebensqualität stabilisiert und damit aber auch noch etwas anderes miterfüllt, nämlich auch Gesundheitsaspekte, also in diesem Rahmen zu leben. Denn eins ist ja auch klar, wenn wir ins andere Extrem gehen, wenn wir nach China gehen, die haben ja in den letzten 10 Jahren so viel Kohlekraftwerke dazu gebaut, wie es der Energiebedarf der gesamten Europäischen Union entspricht. Und weltweit wird Energie zu 80% aus fossilen Energieträgern produziert. Also müssen wir das ja irgendwie in Gang kriegen. Und das kann ja nur über Argumente sein. Interessant ist ja, dass es eigentlich in allen Gesellschaften auch mittlerweile eine Sensibilität dafür gibt. Gibt es ja auch in den USA. Nicht überall dort gleichermaßen, auch nicht bei allen Präsidenten gleichermaßen, aber wenn Sie auch die Staaten nehmen, wenn Sie Kalifornien nehmen, wenn Sie dort den Ausbau der erneuerbaren Energie nehmen. Es gibt an vielen, vielen Stellen Möglichkeiten, die Dinge zu mobilisieren. Es ist nicht so, dass wir die Einzigen sind. Wir sind vielleicht ein bisschen, das ist ja so ein der deutsche Idealismus ist ja leider immer noch an der Tagesordnung. Und insofern, die Vorstellung an einer deutschen Lösung könnte die Welt genesen, die ist vielen Deutschen, obwohl das historisch ja sehr komisch belegt ist, sage ich es mal vorsichtig, nicht fremd. So, und das reicht aber nicht. Also wir müssen zeigen, wie wir es in Europa können, denn es ist ja keine deutsche Strategie. Wir machen das im europäischen Zertifikatehandel, den wir auf Verkehr und Wohnen erweitern müssen. Europäisch, zu Recht europäisch, wenn es dieser Kontinent mit seinen 280 Millionen Einwohnern kann, dann ist das für die anderen attraktiv. Und wenn Sie das in China anschauen, der Raubbau an Mensch und Umwelt geht ja dort weiter, wo Sie auch wissen, dass es so nicht weitergehen kann, wie Sie es im Augenblick tun. Gleichwohl, wenn die jetzt mal sagen, Sie bauen keine Kohlekraftwerke mehr außerhalb Chinas, na klar, die wollen die Kohle für sich selbst billig halten, also bauen Sie noch in China, weil Sie es nicht anders hinkriegen. Aber sozusagen auch dort wird der Druck einfach von der Sachlage her zunehmen. Und deswegen ist es wichtig, wenn es ein paar gibt, die vorangegangen sind, dann kommen die alle nach Düsseldorf und gucken sich das hier an und sind völlig von Socken, fahren nach Hause, das machen wir jetzt auch so.
Frau Zülow nickt. Genau das wird passieren. Sie werden sich kaum noch retten können vor Besuch aus China. Herzlichen Glückwunsch dazu schon mal, auch gerade in so einem Hotel gesprochen, wenn Sie dann wieder volle Bettenauslastung haben. Wir könnten jetzt eine Tour de force noch machen durch all die komplexen Themenbereiche. Ich will nur eins noch anmerken, was mir eingefallen ist, als die Frage immer wieder auftauchte in der Umfrage. Warum soll ich digitalisieren? Bei vielen Unternehmen, die Sie gefragt haben, ich erkenne den Nutzen nicht. Oft zeigt es ja nur, was im Unternehmen möglicherweise ohnehin nicht so optimal läuft. Denn es gilt das alte Sprichwort, wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, wird daraus ein scheiß digitaler Prozess. Das ist der eine Gedanke, der mir noch gekommen ist. Der zweite, wir sind im Grunde jetzt mit Immanuel Kant unterwegs. Letztlich haben wir gefragt, was kann ich wissen? Da haben wir zwei Dinge ganz sicher. Dem demografischen Wandel werden wir so schnell nicht uns entgegenstemmen können. Dekarbonisierung ist das, was wir zu erledigen haben. Dann war die Frage, was soll ich tun? Da haben wir zumindest Ansätze gehört. Auf jeden Fall im Dialog bleiben und kreativ und durchlässig miteinander auch Politik gestalten. Und ich würde gerne abschließen, auch wenn das möglicherweise für Sie zu ätherisch ist, als Ökonom und Analyst. Aber Kant sagt am Ende, das wichtige Entscheidungskriterium ist, und vielleicht können wir damit dann auch in den beschwingteren Teil starten. Was darf ich hoffen?
Das praktische Vernunft, den Begriff finden wir auch bei Immanuel Kant, dann doch unter Situationen klarer Herausforderungen, nicht verdrängbare Herausforderungen auch in den Vordergrund tritt. Das zeigt eigentlich auch immer die geschichtliche Entwicklung. Solange die Dinge unspezifisch sind, hat man die Idealisten, die einen, ja, und die anderen fragen, was ist jetzt eigentlich verantwortungsethisch wirklich hilfreich. Aber wenn Gesinnungs- und Verantwortungsethik wieder beieinander gehen, eine Situation, wo die Herausforderung so klar adressiert ist, dann wird auch die praktische Vernunft wieder wirken. Darauf, glaube ich, können wir hoffen. Und die anderen hoffen dann auf Düsseldorf.
Meine Damen und Herren, falls Ihnen von diesem Austausch nichts weiter bleibt als der Satz, dann bin ich schon happy. Am Ende bleibt eine Hoffnung, die heißt Düsseldorf. Das ist doch wunderbar. Ich danke Ihnen, Herr Hüther, für alles, was Sie bis hierhin schon geliefert haben. Wir werden aufmerksam verfolgen, was davon auch auf Resonanz trifft, gerade in der Bundespolitik, aber bis auch in die Regional- und Kommunalpolitik. Deshalb nochmal herzlichen Dank auch für all das, was Sie an Fußnoten geliefert haben.
Das war die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeyer. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch ab 19:04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.